Wir kommen zu der Schriftlesung aus dem Wort Gottes und die Schriftlesung wird auch heute unser Predigttext sein. Und ich möchte uns aus dem Buch Genesis, das erste Buch Mose, Kapitel 39, ab Vers 21 lesen. Unser Fokus wird vor allem Kapitel 40 sein. Ich lese das aus dem Buch Genesis, Kapitel 39, ab Vers 21 bis Kapitel 40, Vers 23. Dies ist das Wort des Herrn. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Und alles, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm, denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass der Mundschenk des Königs von Ägypten und der oberste Bäcker sich gegen ihren Herrn, den König von Ägypten, versündigten. Da wurde der Pharao zornig über seine beiden Hofbeamten, den obersten Mundschenk und den obersten Bäcker, und er ließ sie in Haft setzen im Haus des Obersten der Leibwache in den Kerker, in dem Josef gefangen lag. Und der Oberste der Leibwache übertrug Josef die Sorge für sie, und er diente ihnen, und sie waren längere Zeit im Gefängnis. Und sie hatten beide einen Traum in derselben Nacht, jeder einen Traum von besonderer Bedeutung. Der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die in dem Kerker gefangen lagen. Als nun Josef am Morgen zu ihnen kam, sah er sie an und siehe, sie waren bedrückt. Da fragte er die Höflinge des Pharao, die mit ihm im Gefängnis seines Herrn waren, und sprach: Warum macht ihr heute ein so finsteres Gesicht? Sie antworteten ihm: Wir haben einen Traum gehabt und keiner ist da, der ihn deuten kann. Josef sprach zu ihm: Kommen die Deutungen nicht von Gott? Erzählt es mir doch. Da erzählte der oberste Mundschenk dem Josef seinen Traum und sprach: In meinem Traum, siehe, da war ein Weinstock vor mir, und an dem Weinstock waren drei Reben. Und als er knospte, gingen die Blüten auf, und seine Trauben bekamen reife Beeren. Ich aber hatte den Becher des Pharao in der Hand und ich nahm die Weintrauben und presste sie aus in den Becher des Pharao und reichte den Becher dem Pharao. Da sprach Josef zu ihm: Dies ist die Deutung. Die drei Reben sind drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt einsetzen, sodass du dem Pharao den Becher reichen wirst, wie du es früher zu tun pflegtest, als du noch sein Mundschenk warst. Solltest du dann etwa an mich denken, wenn es dir gut geht, so erweise mir Barmherzigkeit und erwähne mich bei dem Pharao und bringe mich aus diesem Haus heraus. Denn ich bin aus dem Land der Hebräer geraubt worden und habe auch hier gar nichts getan, weswegen man mich einsperren müsste. Als nun der oberste Bäcker sah, dass Josef eine gute Deutung gegeben hatte, sprach er zu ihm: Siehe, in meinem Traum trug ich drei Körbe mit Weißbrot auf meinem Kopf. Und im obersten Korb war allerlei Backwerk, Speise für den Pharao, aber die Vögel fraßen es mir aus dem Korb, der auf meinem Kopf war. Da antwortete Josef und sprach: Dies ist die Deutung. Die drei Körbe sind drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und wird dich ans Holz hängen lassen, dass die Vögel dein Fleisch fressen werden. Und es geschah am dritten Tag, dem Geburtstag des Pharao, als er für alle seine Knechte ein Mahl veranstaltete, dass er das Haupt des obersten Mundschenks und des obersten Bäckers erhob unter allen seinen Knechten. Und den obersten Mundschenk setzte er wieder ein in sein Amt, so dass er dem Pharao den Becher reichen durfte. Aber dem obersten Bäcker ließ er hängen, so wie Josef es ihn gedeutet hatte. Aber der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Dies ist das Wort des Herrn. Lass uns kurz still werden und ich möchte um den Segen bitten, bevor wir zur Botschaft kommen. O heiliger Vater, wenn wir nun in dein Wort blicken, so ist unser Gebet, Herr, dass du nicht nur zu unseren Ohren sprichst, sondern zu unseren Herzen. Unser Gebet ist, dass dein Heiliger Geist hilft, mir in meiner Schwachheit zu reden, aber jedem Einzelnen hier auch zu hören. Lehre uns, was wir noch nicht begriffen haben. Lehre uns, Herr, womit wir vielleicht noch zu kämpfen haben. Lehre uns durch dein heiliges Wort und durch deinen Heiligen Geist. Das bitten wir im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. In Genesis 39, da landet Josef im Haus Potiphars. Du erinnerst dich, wir kennen die Geschichte und wir haben es letztens gehört und daraus auch eine Botschaft gehört. Und Josef, er flieht von dieser großen Versuchung, die ihm in der Frau Potiphars begegnet ist. Er ist nicht ein Sündeknecht, er ist nicht der Sündeknecht und er will nichts von der Frau Potiphars wissen, selbst wenn sie als seine Herrin ihm befiehlt, lege dich zu mir. Josef sagt, wie sollte ich nun eine so große Bosheit begehen und gegen Gott sündigen? Obwohl er einsam ist, obwohl seine Familie weg ist, weit weg ist, obwohl er keine Freunde hat, niemand hätte ihn gesehen, niemand hätte davon erfahren müssen, es wäre eine geheime Sünde. Aber Josef weiß, dass Gott ihn sieht. Und er sagt, wie sollte ich eine so große Bosheit begehen und gegen Gott sündigen, gegen den, der mich erlöst hat? Und dieser Spruch ist wahr, vielleicht hast du den auch schon mal gehört. Dein Charakter ist das, was du tust, wenn dich keiner sieht. Ich sage es nochmal, dein Charakter ist das, was du tust, wenn dich keiner sieht. Josef, er ist ein Mann von Treue, er ist ein Mann von Integrität, er ist ein Mann von Hingabe und Aufrichtigkeit, er ist ein Mann, der Gott liebt, egal ob er bei seiner Familie ist oder in einem fremden Land. Und es ist wunderbar zu lesen, wenn wir zum Ende, und wir haben diese Verse gelesen, auch im Kapitel 39, wie dieses Kapitel endet. Es ist kein schönes Ereignis, dass Josef widerfahren ist, aber doch endet es mit so tröstlichen Worten. Gott ist mit ihm und er verschafft ihm Gunst und er schenkt ihm Gnade. Der Kerkermeister, er kümmert sich um nichts mehr, wie zuvor bei Potiphar. Er vertraut alles Josef an. Warum? Denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Und Derek Kidner erfasst es so treffend zusammen. Er sagt, Josefs außergewöhnlichen Fähigkeiten und seine Integrität, gekrönt durch das Wirken des Geistes Gottes, blieben auf jeder Stufe gleich. Als Gefangener wie als Statthalter war er schlicht derselbe Mann. Und es ist wirklich bemerkenswert und eine so wichtige Lektion für uns, nicht wahr? Ich kann mich an einen meiner Chefs erinnern. Anfangs war er so umgänglich, so freundlich, so fördernd. Man konnte mit ihm über gewisse Themen reden. Er hat unterstützt, fachlich andere herangezogen. Und mit der Zeit hat er sich weiter hochgearbeitet, mehr Verantwortung bekommen, mehr Macht in gewisser Weise. Und es ist immer eine große Gefahr, wenn Menschen gewissen Ruf erlangen oder gewisse Positionen innehaben und eine gewisse Macht ausüben können. Und bei ihm war es wirklich beobachtbar, dass er fast wie ein anderer Mann geworden ist. Er lässt nicht mehr mit sich reden. Er nimmt kaum Rat an. Er weiß alles besser. Und das ist nicht ungewöhnlich für uns. Vor Freunden sind wir anders als in der Familie. Auf der Arbeit oder Schule sind wir anders als privat. Oder geschweige denn, wenn wir eine gewisse Position erreichen. Aber schau auf Josef, er war der gleiche Mann, egal wo er sich befand. Ob er in der niedrigsten Stelle im Kerker war oder ob er der Herrscher Ägyptens war, das spielte für ihn keine Rolle. Er ist der Mann, der er immer ist. Er ist der gleiche Mann. Und das ist eine so wichtige Lektion für uns zu lernen. Wir möchten heute drei Punkte anschauen. Wir werden zuerst uns den dienenden Unschuldigen anschauen. Im ersten Punkt, wir werden dann den vergessenen Wohltäter anschauen. Und zuletzt werden wir uns Gedanken darüber machen, dass Josef vergessen wurde von Menschen, aber nicht von Gott. Der erste Punkt, der dienende Unschuldige. Genesis 40 beginnt mit dem Mundschenk und dem Bäcker. Und diese beiden haben sich, es sind Hofbeamte des Pharaos und sie haben sich gegen den Pharao versündigt. Und beachte auch hier schon diesen Kontrast, den uns der Text gibt. Sie sind schuldig und werden in den Kerker geworfen. Josef, er ist dort, er ist aber nicht schuldig. Er ist auch im Kerker als Unschuldiger. Und der Mundschenk und der Bäcker, das sind wichtige Positionen im Hof des Pharaos, im Ägypten. Sie sind in gewisser Weise Vertraute des Pharaos. Schau, sie sind diejenigen, der Mundschenk, er probiert das Trinken, bevor es dem Pharao gereicht wird. Der Bäcker, er probiert das Essen, bevor es dem Pharao gegeben wird. Wenn sie ihre Arbeit nicht gut machen oder dem Pharao etwas Böses wollen, dann können genau diese Verantwortlichen, diese Hofbeamten, genau das tun. Sie sind sozusagen die Nächsten zum Pharao. Wenn du also den Pharao vergiften möchtest, dann ist es am leichtesten, übers Essen oder Trinken zu erledigen. Und durch diese Hofbeamten, den Mundschenk und den Bäcker. Und wir wissen nicht, was passiert ist. Der Text sagt es uns nicht. Vielleicht hat eines Tages der Pharao gegessen und ihm wurde schlecht. Vielleicht hat er irgendwas getrunken und fand irgendwas in seinem Getränk und hat sich danach nicht gut gefühlt. Auf jeden Fall ist er wütend auf sie, auf den Mundschenk und den Bäcker und wirft beide in das Gefängnis. Er verwahrt sie dort, bis er entscheidet, was für ein Urteil er über sie fallen wird. Und sie kommen nun in Gottes Vorsehung in das gleiche Gefängnis, in dem sich Josef befindet. Und schau hier, was passiert. Und das ist so erstaunlich, wenn du dieses Ereignis dir vor Augen hältst, was hier passiert. Josef, du liest, dass er am Morgen zu ihnen kommt. Er sieht sie und er merkt, dass sie bedrückt sind. Und er fragt sie, warum macht ihr heute so ein finsteres Gesicht? Und du magst vielleicht fragen, was ist daran so besonders? Aber lass uns kurz mal überlegen, was hier passiert. Josef ist im Gefängnis und er ist unschuldig. Er hat nichts getan, wofür er angeklagt werden könnte, und doch ist er hier im Kerker. Und was bedeutet es? Naja, er hätte selbst irgendwo traurig sein können, nicht wahr? Er hätte bedrückt sein können. Die meisten von uns wären das sicherlich. Ich armer Tropf, unschuldig im Gefängnis. Niemand mag mich, bin allein. Und hier erklärt in Vers 15 Josef dem Mundschenk und dem Bäcker, dass er eigentlich gekidnappt worden ist, dass er aus dem Land der Hebräer geraubt worden ist. Das ist nicht, was passiert ist, aber das gibt uns wirklich einen Einblick, wie Josef sich vorgekommen sein muss. Er ist derjenige, der aus seinem Land gekidnappt wurde. Er ist nicht freiwillig, wo er ist. Und das ist nicht alles. Josef, er hat die besten Jahre seiner 20er im Gefängnis verbracht. Er ist ein junger Mann, ein heranwachsender Mann. Das ist die Zeit, wo man ja gewisse Entscheidungen trifft. Und er verbringt die besten Jahre seiner 20er im Gefängnis. Wir wissen kein genaues Alter, aber als er von seinen Brüdern verkauft wurde, war er 17 Jahre alt. Und als er vor dem Pharao steht, ist er 30 Jahre alt. Und der Mundschenk vergisst ihn und 2 Jahre vergehen. Das heißt, er ist in circa 28 Jahre zu dem Zeitpunkt circa. Und das ist schmerzhaft. Vor allem, schau, er ist unschuldig im Gefängnis. Und seine besten Jahre der 20er gehen dahin und er kriegt sie niemals zurück. Und das ist so erstaunlich. Obwohl Josef allen Grund hat, in sich selbst gekehrt zu sein, obwohl Josef jeden Grund hätte, depressiv zu sein, niedergeschlagen, enttäuscht von der Familie, von den Verwandten, von Gott, obwohl er nicht versteht, was ihm widerfährt, und obwohl er eigentlich Mitleid von jedem anderen erwarten könnte und jedem seine Geschichte erzählen könnte, sieht er diesen Mundschenk und den Bäcker im Kerker und geht zu ihnen hin und fragt, wieso schaut ihr so finster drein? Was ist bei euch los? Was seid ihr so bekümmert? Ist es nicht erstaunlich? Ist es nicht erstaunlich, wie Josef hier reagiert? Er schaut auf diese Gesichter der beiden Gefangenen und fragt sie, was bei ihnen los ist. Und hier siehst du eine neue Eigenschaft Josef. In seinem eigentlich selbst bemitleidenswerten Zustand sieht er andere. Er sieht sie und er hat Mitleid mit ihnen und er zeigt Interesse an ihnen. Erinnert dich das nicht an unseren Herrn Jesus Christus? Als Jesus am Kreuz, zum Kreuz hingeführt wurde, wie eine Menge des Volkes und Frauen ihm folgen, beklagen und betrauern ihn, er, der unschuldig hingerichtet werden soll. Und unser Herr wendet sich zu ihnen und sagt, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder. Er, der unter Schmerzen leidet, der die letzten Stunden seines Lebens vor sich hat, über den der Zorn Gottes ausgeschüttet wird, um unseretwillen. Und trotz dem Zustand, in dem er sich befindet, schaut er auf andere und sieht ihre Not und kümmert sich mehr um sie als um sich selbst. Und diese Sorge, die Jesus auch geoffenbart hat, diese Sorge oder diese Eigenschaft praktiziert Josef im Kerker, der mehr um andere besorgt ist als um sich selbst. Fordert dich das nicht heraus? Mich schon. Wie ist es bei dir, wenn es dir nicht gut geht? Ja, wenn du durch schwierige Zeiten gehst? Auf wen richtest du deinen Blick? Siehst du andere um dich herum oder nur dich selbst und erwartest nur Mitleid für dich? Ich armer Tropf, ich muss mich jetzt um mich selbst kümmern und du ziehst dich zurück. Und es wird gesagt, wenn du zu traurig über dich selbst bist und dich fragst, was mit dir los ist, warum bei dir vielleicht nichts klappt oder ob du der Einzige bist, dem es immer schlecht geht, dass du Interesse nehmen solltest am Leben anderer. Und das wird helfen. Das wird helfen, dich aus der Tiefe herauszuholen, wenn du den Blick auf andere richtest und sie in ihrer Not siehst und dich einfach hingibst, ihnen zu helfen. Das wird dir helfen, deinen Blick wieder richtig zu orientieren. Josef, er hat Interesse am Leben anderer. Und er fragt, sie, was bekümmert euch? Und das ist so besonders, weil er in seinem Zustand, das so voller Leiden und Trauer ist, trotzdem andere sieht. Und ihr Lieben, ist es nicht bei uns so, dass wir als Kinder Gottes diese Freude im Herrn haben? Ist es nicht so, dass wir als Kinder Gottes diese Freude in Christus Jesus haben, diese Freude in der Vergebung der Sünden, diese Freude, mit Christus vereint zu sein, diese Freude, dass wir den Geist Gottes haben, der uns leitet, führt und tröstet, diese Freude zu wissen, dass wir in ihm geborgen sind, diese Freude zu wissen, dass wir in der Herrlichkeit mit ihm sein werden. Wir haben diese Freude als Kinder Gottes. Wir sind adoptiert. Wir werden mit Gott in der Ewigkeit sein. Und wenn wir diese Freude haben, wie kann es sein, dass wir nicht andere sehen, die diese Freude nicht haben? Josef, er hat Interesse am Leben anderer. Und er fragt sie, was bekümmert euch? Was bekümmert euch? Und das führt uns zum zweiten Punkt. Josef, er fragt sie nicht nur, was sie bekümmert, sondern er hilft ihnen auch tatsächlich. Und der zweite Punkt ist unser vergessener Wohltäter. Wir haben gesehen, wie der Unschuldige dient und Interesse am Leben anderer zeigt. Und diese beiden Gefangenen erklären nun, dass sie letzte Nacht Träume hatten und sie wissen nicht, was sie bedeuten. Und Josef, er behauptet nicht, dass er die Träume deuten kann. Er verweist auf den, der dem alle Deutung gehört. Er sagt nicht, dass er die Fähigkeiten hat, aber er weiß, wer sie hat. Und Daniel und Josef sind die einzigen in der Schrift, denen Gott die Fähigkeit gegeben hat, Träume zu deuten. Und Josef, er weiß, dass er diese Träume richtig deuten wird. Er hat absolut keine Zweifel, weil er weiß, wem er dient. Schau, du siehst es, dass er sagt dem Mundschenk, denke an mich, wenn du wiederhergestellt bist. Das zeigt uns, wie zuversichtlich er ist, dass er diesen Traum richtig deuten wird. Er hat absolut keine Zweifel. Und so sagt Josef in Vers 8, und das ist auch so interessant hier zu sehen, sind die Deutungen nicht Gottes? Und uns fällt das vielleicht nicht so auf, aber das ist absolut eine polemische Herausforderung. Er sagt diesem Mundschenk und dem Bäcker, sind die Deutungen nicht Gottes? Und es wirkt fast so, dass die Frage für die Gefangenen Ägypter so völlig unerwartet kommt, dass sie fast sprachlos sind. Was sagt er denn da? Für Ägypter sind Träume der Berührungspunkt zur anderen Welt, wo nicht nur die Toten, sondern auch die Götter wohnen. Du siehst diesen heidnischen Gedanken. Sie haben alle möglichen Wahrsager, Gelehrte, sie haben Weisen im Reich, um Träume zu deuten. Du siehst es später beim Pharao. Er lässt die Weisen und Gelehrten kommen, die seine Träume deuten sollen. Und genauso auch bei Daniel. Träume öffnen für die Ägypter die Zukunft und gerade für die Gefangenen, wenn sie im Kerker sind, ist es schon eine Rolle, was für eine Zukunft sie wohl erwartet, vor allem, weil sie noch ein Urteil erwarten dürfen. Das ist schon was Ernstes. Und hier ist ein fremder Gefangener, ein Hebräer, der sagt, sind die Deutungen nicht Gottes? Es ist die Art der Schrift, diese weltliche Sicht, diesen Götzendienst gegenüber Gott darzustellen, diese falschen Götter gegenüber den wahren Gott. Gott ist König. Er hält alle Ereignisse der Zukunft in seiner Hand und kein anderer. Und Josef, er sagt es mit so einer Selbstverständlichkeit, mit so einer Klarheit, sind die Deutungen nicht Gottes. Und die Ägypter sind da völlig verblüfft. Der Mundschenk hört zu, was Josef sagt und vielleicht hat er nichts zu verlieren. Vielleicht will er einfach nur etwas ausprobieren. Vielleicht aber auch offenbart dies etwas von seinem Herzen, dass er beginnt, dass vielleicht doch dieser Gott Josefs der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der wahre Gott ist. Und vielleicht offenbart es etwas Glauben auch in seinem Herzen. Und Josef deutet seinen Traum. In 3 Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt einsetzen, wie früher, Vers 13. Und schau, was Josef nun tut. Und du kannst es nachvollziehen. Josef sagt, wenn du wieder beim Pharao bist, vergiss mich nicht. Vergiss mich nicht. Lege ein gutes Wort für mich ein. Josef, er erklärt und erzählt, dass er von der Frau Potiphas unschuldig beschuldigt wurde und darum im Kerker ist. Und das Wort im Hebräischen für Zisterne in Genesis 37, Vers 24, du erinnerst dich, das war der Ort, wo die Brüder Josefs ihn in dieser Grube verwahrt haben. Dieses gleiche Wort oder das Wort, was dort verwendet wird, ist im Hebräischen Bor. Und dieses gleiche Wort findest du hier in Genesis 40, Vers 15, diesen Kerker, der hier auch als Bor bezeichnet wird, in dem sich Josef wieder befindet. Schau, wie muss sich Josef vorgekommen sein? Sein ganzes Leben, wenn er zurückschaut, ist von einer Grube zur nächsten Grube. Es ist ein reiner Schmerz für ihn, von einer Tiefe in die nächste zu kommen. Und er bittet den Mundschenk, vergiss mich nicht. Erinnere dich an mich, wenn du vor dem Pharao stehst, wenn du eingesetzt bist, lege ein gutes Wort für mich ein. Ich bin nicht schuldig, ich habe nichts getan, dass ich das verdiene, wo ich jetzt bin in dieser Grube. Vergiss mich bitte nicht. Und nach 3 Tagen wird der Mundschenk, wie Josef gesagt hat, wieder eingesetzt. Und was sagt der Text in Vers 23? Der Mundschenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Vergesslichkeit ist der Grund, warum das Volk Israel über 400 Jahre in Ägypten als Sklaven leben muss, leiden muss. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Er hat ihn vergessen. Das ganze Volk leidet. Josef, er wurde vom Mundschenk vergessen. Pharao hat Josef vergessen. Menschen werden uns vergessen. Wir brauchen uns hier nichts vormachen. Freunde werden dich vergessen. Selbst die Familie wird dich vergessen. Erinnerst du dich an deinen Ur-Ur-Urgroßvater? Kennst du noch die Vorfahren, deine Vorfahren, die vor 100 Jahren gelebt haben? Und du schaust nur die Kürze der Zeit an und sie sind vergessen. Menschen vergessen. Wir vergessen. Und genauso werden auch wir vergessen werden. Und der Vers 23 wiederholt es 2-mal. Der Mundschenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Und damit wird einfach diese Negativität oder diese negative Sache unterstrichen. Das ist nicht okay, was er tut. Aber das ist so eine wichtige Lektion für uns. Ihr Lieben, schau, wenn du dich hingibst, anderen zu helfen, tut es nicht um der Menschen willen, denn sie werden es vergessen. Sie werden enttäuschen. Sie werden sich nicht mehr daran erinnern. Paulus, er sagt in 1. Korinther 10, 31, ob ihr nun esst oder trinkt, der irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das muss unsere Motivation sein. Das, was wir tun, ihr Lieben, tun wir nicht für den Menschen oder um von ihm erinnert zu werden, sondern wir tun es allein zur Ehre Gottes. Aber gleichzeitig, wir schauen auf die Situation und sehen den Mundschenk und sagen, wie konnte er nur? Wie konnte er nur? Er hat sein Wort gegeben. Und ich meine, 3 Tage danach kann man sich noch erinnern, was davor passiert ist. Und er hat es vergessen. Er hat nicht mehr dran gedacht. Und wir sind so schnell dabei, den Mundschenk zu verurteilen. Aber ihr Lieben, wie schnell sind wir dabei zu vergessen? Und ich meine nicht nur Namen, die wir manchmal schneller vergessen, als uns lieb ist. Denke an unseren Herrn Jesus Christus. Wie schnell vergessen wir unseren Herrn Jesus Christus? Wie schnell sind wir so beschäftigt in unserem Alltag? Wir haben heute einen Gottesdienst, wir denken über unseren Herrn und Erlöser nach und morgen gehen wir zur Arbeit oder befinden uns im Alltag und wir denken nicht mehr daran. Wir sind nicht mehr getrieben von Gottes Geist, von dem Evangelium. Wir leben es nicht mehr aus, sondern es kommen wieder unsere Eigenheiten hervor. Und wir vergessen diese wunderbare und herrliche Erlösung, die wir in Christus haben. Denke an das Mahl des Herrn. Das Wort Gottes sagt uns, wir sollen es zum Gedenken tun. Das heißt, wir neigen dazu, so schnell und leicht zu vergessen. Selbst unseren Herrn. Und lass uns das einmal vor Augen halten. Wie können wir, und stell dir diese Tatsache einfach vor, wie können wir diesen einen vergessen, der uns so lieb ist? Wie können wir den vergessen, der für uns Mensch geworden ist? Der für uns am Kreuz gestorben ist, der für uns sein eigenes Leben hingegeben hat. Wie können wir diesen einen vergessen, der uns so sehr liebt? Der sich so tief erniedrigt hat und für uns ans Kreuz gegangen ist. Wie können wir jemanden vergessen, der von der Herrlichkeit in die Tiefe des Abgrundes für uns gekommen ist, um dich und mich zu retten, der sich für uns bespuckt, geschlagen, misshandelt lassen hat, bis er sein Leben am Kreuz aushauchte. Und doch sagt unser Herr, der unsere Schwächen kennt, dies tut zu meinem Gedächtnis, damit ihr nicht vergesst. Erinnert euch daran, in diesen Elementen, die sichtbar sind. Erinnert euch an das Werk des Herrn Jesus Christus. Wie gütig und wie gnädig, wie barmherzig und voller Mitleid unser Herr doch ist. Der Mundschenk hat vergessen. Wir vergessen. Aber unser Herr vergisst niemals. Und das ist so ein wunderbarer Trost, nicht wahr? Unser Herr vergisst niemals. Wir haben gesehen, wie der Unschuldige dient, Interesse am Leben anderer zeigt und sich hingibt, ihnen zu helfen. Wir haben gesehen, wie er selbst vergessen wurde. Und wir kommen zum letzten Punkt, von Menschen vergessen, aber von Gott erhöht. Der Bäcker, er ist anders als der Mundschenk. Du kannst es etwas aus dem Text herauslesen. Er wirkt eher kritisch und oberflächlich. Schau, Vers 16, er hört sich diese positive Erklärung an und es gefällt ihm, was der Mundschenk zu hören bekommt. Es gefällt ihm, wie Josef diesen Traum deutet und er will auch etwas abhaben. Und so erzählt er jetzt auch seinen Traum. Und hier wird es interessant. Schau, Josef erhört den Traum und er versteht, was er bedeutet und es ist nichts Gutes. Es ist nichts Gutes. Und Josef sagt ihm, in 3 Tagen, Vers 19, wird der Pharao dein Haupt erheben und wörtlich so weit erheben, dass deine Füße nicht mehr auf dem Boden sind, weil du gehängt wirst. du wirst hoch erhoben werden zum Sterben. Und es ist eine schreckliche Sache. Und es sind keine guten Neuigkeiten. Wenn du so etwas weißt, was Josef hier weiß, und du schaust dem anderen in die Augen und musst ihm sagen, was dieser Traum bedeutet, was ihn erwartet. Und vielleicht schaut sogar der Bäcker genauso hoffnungsvoll, nachdem er die Deutung des Traumes von dem Mundschenk gehört hat. Und er erwartet vielleicht auch eine so positive Nachricht, wie der Mundschenk sie bekommen hat. Und sie ist es nicht. Und das ist so bemerkenswert an diesem jungen Mann Josef. Josef, er hat den Mut, dem Bäcker in die Augen zu schauen und zu sagen, was ihn erwartet. Und er weicht oder schwächt nicht die Kanten und Ecken von dieser Nachricht ab, von dem, was ihn erwartet. Und er sagt ihm unverschont die Wahrheit. Wie viele von uns könnten das tun? Josef, er verharmlost nichts. Und er schaut ihm in die Augen und sagt ihm direkt, in 3 Tagen wirst du vor deinem Schöpfer stehen. Und ich glaube, hier ist auch eines der Gründe, warum die Bibel Frauen nicht als Älteste sieht und auch erlaubt. Wie viele Älteste könnten, wenn eine Person dir erzählt, wie gut sie ist, wie gerecht sie ist, wie sie immer die Bibel liest, wenn sie dir erzählt, dass sie eigentlich keine Sünde hat, zumindest wüsste sie keine und dir vielleicht sogar mit Tränen in den Augen bezeugt, dass sie Christus liebt. Wer kann einem solchen Menschen in die Augen schauen und sagen, du hast keinen Anteil an Christus? Du bist selbstgerecht und bitter. Mein Prediger hat es einmal gesagt, Pastoren und Älteste müssen ganz, ganz genau verstehen, was Buße ist. Sie müssen auch mit dem Wesen der Sünde vertraut sein. Sünde ist hinterlistig, oberflächlich, sie sucht nur ihren eigenen Vorteil. Und vor allem müssen sie vertraut sein mit dem Werk und dem Wirken des Geistes Gottes, wenn wahre Buße hervorgebracht wird. Sie müssen fähig sein, denn es gibt so Situationen, in denen du einem in die Augen schauen musst und sagen musst, du hast keinen Anteil an Christus mit dem, was du bezeugst. Eine Frau kann es nicht tun. Es ist schmerzhaft, es ist zu schmerzhaft. Es ist schmerzhaft für Männer. Und doch ist es manchmal nötig. Und Josef, er sagt dem Bäcker, was ihn erwartet. Und wie wichtig für jeden hier zu hören, was Josef sagt. Er sagt dem Bäcker, in 3 Tagen ist es soweit. In 3 Tagen wirst du vor deinem Schöpfer stehen. Kein Mensch kann dir heute die Garantie geben, dass du noch 3 Tage hast. Der Bäcker hat diese Garantie bekommen. Du und ich, wir haben sie nicht. Das Wort Gottes sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Heute ist der Zeitpunkt, an dem du zu Christus fliehen musst. Stell dir vor, du hättest nur noch eine Nacht und du wirst vor deinem Schöpfer stehen. Wir wissen nicht, wie viel Zeit jeder von uns hat. Der eine vielleicht noch 3 Tage, der andere 10 Tage, der andere vielleicht 1 Jahr, 10 Jahre, 20 Jahre. Wir wissen es nicht. Aber das Wort Gottes sagt es sehr deutlich, dass wir keine Zeit haben zu verlieren. Denn du kennst nicht den Zeitpunkt, wann du vor deinem Herrn stehen wirst. Und wehe, wenn du in deiner eigenen Gerechtigkeit stehen musst Warum ist es so dringlich, dass du zu Christus fliehen musst? Schau, wenn du den Bäcker betrachtest, er müsste zu Josef sagen, Josef, wenn das wahr ist, was du sagst, hilf mir, was muss ich tun, damit ich vor meinem Schöpfer bestehen kann? Erkläre mir, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wie kann ich vor diesem Schöpfer, dem allein wahren Gott, stehen und nicht verdammt werden? Ich habe nur noch 3 Tage. Aber er tut es nicht. Du erinnerst dich an Apostel Paulus, als er vor Felix steht und ihn warnt, bleibt er verstockt in seinem Herzen. Schau, du musst zu Christus fliehen. Du musst an Christus glauben. Du musst geborgen sein in Christus Jesus. Du musst von neuem geboren werden. Und wie dringend, wie wichtig ist es für uns, diese Wahrheit heute zu hören und zu Christus zu fliehen. Weil nur in ihm Hoffnung auf ewiges Leben ist. In ihm haben wir die Vergebung der Sünden. Und ich möchte heilsgeschichtlich schließen. Ich möchte, dass wir Christus hier in diesem Abschnitt sehen und sehen, wie alles zu Christus führt. Schau, du erinnerst dich an die Einleitung. Sie beginnt damit, dass der Mundschenk und der Bäcker schuldig sind. Der Pharao ist zornig auf sie. Und Josef, er völlig unschuldig und dennoch befindet er sich in dem Kerker und hier sind 2 Gefangene neben ihm oder vor ihm. Und diesen beiden Gefangenen sagt er prophetisch voraus, was passieren wird. Siehst du das Bild, das Gott uns hier in diesem Kapitel aufzeichnet? Erinnert das nicht an den Herrn Jesus Christus, der unschuldig am Kreuz hängt? Und rechts und links neben ihm sind Mörder und Räuber gekreuzigt? Und hier ist Hoffnung. Schau, einer derer, die neben Jesus gekreuzigt sind, er spottet den Herrn, während der Schächer, der andere, auf Jesus schaut und spricht, hast du keine Furcht vor Gott? Du und ich, wir hängen hier zurecht, wir haben es verdient. Aber dieser hier ist unschuldig. Und er bittet, Herr, gedenke an mich, wenn du im Paradiese bist, wenn du in einem Königreich bist. Und der Herr Jesus spricht zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Während der eine dort hängt und verstockt ist, hart und verdammt wird, hat der andere Hoffnung. Wir sehen hier Josef als den unschuldigen Propheten, der darum bittet, nicht vergessen zu werden, der darum bittet, erinnert zu werden. Und am Kreuz sehen wir diesen Kontrast dieser 2 Schuldigen und den schuldigen Schächer, der darum bittet, genauso erinnert zu werden. Und der Mundschenk, er vergisst Josef, aber Jesus Christus vergisst niemals. Und was für eine Hoffnung haben wir als Kinder Gottes, nicht wahr? Wir wissen, dass Christus niemals vergisst, dass er uns nicht vergessen wird. Jesaja sagt, selbst wenn die Mutter ihr Kind vergessen kann, ich werde dich niemals vergessen. Gott wird uns niemals vergessen. Und das ist ein so unglaublicher Trost für uns als sein Volk. Er wird uns nicht vergessen. Freunde mögen uns vergessen, Verwandte mögen uns vergessen. Wir werden vergessen und wir vergessen, aber Gott niemals. Gott vergisst nicht. Und schau, wie Gott ganz Ägypten bewegt, um diese eine Familie Jakobs zu retten, die er nicht vergessen hat. Er bewegt diese ganze Nation Ägyptens. Er gebraucht Josef aus dem Kerker, der zum Herrscher Ägyptens wird. Und Gott bewegt eine ganze Nation, um diese eine Familie zu retten, die er nicht vergessen hat. Ihr Lieben, wir sehen hier diese Entfaltung von der Verheißung Abrahams. Wir sehen, wie Gott der Abraham diese Verheißung gegeben hat. Dir gilt sie und dein Kind und alle, die in der Fremde sind, so viele irgendeiner der Herr hinzurufen wird. Und wir sehen, wie diese Verheißung entfaltet wird und Gott diese Verheißung, die er gegeben hat, nicht vergisst und niemals vergessen wird. Alles, was wir hier sehen, ist genau die Entfaltung dieser Verheißung, die Gott nicht vergisst. Und Gott hat uns auch nicht vergessen. Wenn du tief in der Grube bist, ja, selbst wenn du allein bist, Kind Gottes, Gott ist mit dir und er hat dich nicht vergessen. Und Gott wird ganze Nationen bewegen, um dich zu retten. Was für ein wunderbares Wort, nicht wahr? Dass wir einen so herrlichen Vater haben, der uns niemals vergisst. Amen.